Für mich ist das Mädchen das Wesen in uns, das wir selten eine Möglichkeit geben. Das ist eine Form der Sensibilität, dieses Nichtwissende, aber Neugierige. Und dem möchte ich so viel mehr Chancen geben.
Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Diese Woche zu Gast ist Leiko Ikemura. Als ganz junge Frau hat sie ihre Heimat Japan verlassen, um draußen in der Welt Kunst zu machen. Viele Länder und vier Jahrzehnte später ist sie eine weltweit operierende bildende Künstlerin. Über 20 Jahre hat sie als Professorin an der UdK in Berlin gearbeitet und gerade eine Ausstellung, die die Kritik und die Besucher gleichermaßen entzückt. Witty Witches heißt sie, also geistreiche Hexen. Und gleich wird sie uns erzählen, was die mit ihrem Leben zu tun haben. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, liebe Leiko Ikemura. Leiko, du bist eine auf der ganzen Welt operierende Künstlerin mit Ausstellungen in Japan, in England, Italien, Spanien und jetzt gerade auch in Mexiko. Ehe ich auf deine aktuelle Ausstellung im Kolbe-Museum hier in Berlin zu sprechen komme, erzähl uns doch ein bisschen von dir. Wie und warum bist du Künstlerin geworden?
Das ist eine lange Geschichte und schon eine Ewigkeit, als ich dann in Spanien studiert habe. Und das war Kunst in der Kunstakademie. Und ich hatte so eines Tages eine Erfahrung und ein Ergebnis nach einer besonderen persönlichen Geschichte, dass ich mich starke Berufung erfahren habe. Es war wie ein Blitz. Und seitdem, also es ist eine ganz starke Entscheidung in mir.
Ja, so stellt man sich das vor. Eine Berufung, genau. Du bist ja sehr weit weg von zu Hause weggegangen. Hat man dich daheim eher ermutigt, Künstlerin zu werden oder auch überhaupt neue Horizonte zu entdecken? Oder bist du eher gegangen, weil es dir zu eng war?
Also hat mich niemand geholfen und auch nicht dazu animiert, sondern eigentlich alleine meine persönliche Entscheidung. Und diese Entscheidung ist schon als Kind getroffen. Das war damals ein seltener Fall. Also alle meine Kolleginnen und Kollegen, die haben nie so gedacht. Und ich war einer der wenigen, die auf diese Art und Weise ohne Hilfe das Land verlassen haben.
Ja, und warum Spanien?
Das ist auch eine sehr lange Geschichte, aber wenn ich kurz erfasse, ist wahrscheinlich, mich hat das sehr lateinische Kultur und Sprache sehr gereizt und auch inspiriert. Diese Inspiration hatte ich vielleicht aus verschiedenen, vielleicht auch durchaus Literatur, aber auch ein bisschen kitschige Vorstellung könnte auch sein, gewesen sein.
Von den schönen Spaniern, oder?
Schöne Spanier, schöne spanische Menschen, Musik und die Sonne und weiße Wände.
Ja.
Ja, also lauter so. Aber auch natürlich andere Lebensgefühl und vor allem die Sprache, die phonetisch fand ich sehr, sehr schön.
Stimmt. Du bist dann danach in die Schweiz gegangen, glaube ich?
Danach.
Und dann nach Berlin gekommen, ist das richtig?
Da hast du es ja gekürzt gesagt. Also nach Spanien bin ich dann nach Luzern, Zürich und von Zürich nach Deutschland, nach Nürnberg und Nürnberg nach München, nach München nach Köln und dann Berlin.
Dann erst Berlin. Welches Jahr, in welchem Jahr bist du hier angekommen? Was war das für ein Berlin, was du hier vorgefunden hast?
Damals war gerade direkt vor dem Mauerfall. Ich bin eingeladen worden von der UdK, Universität der Künste, heute. Und die Kunststudentinnen wurden endlich an Künstlerin für eine Malereiklasse. Und damals waren also vor allem nur die Männer. Und die Studentinnen haben so eine Art Demo und auch durchaus Versammlungen und sehr politischer Ebene auch agiert, dass auch Frauen in der Position der Professorship bekommen sollte. Und dafür haben sie sehr gekämpft und unter anderem bin ich dann eingeladen worden zu einem Talk und Lecture hier in Berlin. Das war ich glaube 89, 90. Und ich habe damals gedacht, das ist mir noch zu früh. Bin noch zu jung. Ich war noch nicht mal 40. Und so habe ich niemals gedacht. Aber als ich dann doch überzeugt wurde von diesem sehr, sehr leidenschaftlichen und wirklich interessierten Frauen, junge Frauen, die mich wollten, hat mich bewegt und auch berührt. Ja, so bin ich dann gekommen, gerade in der Zeit, dass die Berlin auch in einer Phase der Transition war. Und insofern unglaublich interessant, weil meine persönlichen Momente, wo mir auch sehr viel passieren sollte, künstlerisch und auch in meinem Leben und gleichzeitig in der politischen Ebene und gesellschaftlichen Ebene. Und diese Parallelen war unglaublich animierend und sehr anregend gewesen.
Ja, du bist dann 20 Jahre Professorin geblieben an der UdK, richtig?
Sogar noch länger. Zuerst war HDK und da wurde dann UdK geändert. Ja, das ist eine lange Zeit.
Das stimmt. So eine junge Professorin.
Damals.
Ja. Dein künstlerisches Schaffen, das hast du begonnen mit Zeichnungen. Die Größe einer Leinwand, welche Rolle spielt sie für dich?
Die Größe ist, sagen wir so, über die Jahre wollte ich alle Größe sozusagen beherrschen können. Jede Größe hat seine Berechtigung. Kleine Format hat eine Intimität und erlaubt eine sehr unmittelbare Arbeitsweise. Größere Leinwand oder auch Papierarbeiten, die dann wirklich überdimensional große, die haben dann auch andere Landschaftlichkeit. Dann brauchen sie auch eine Tools, also Werkzeuge, die dem entsprechen. Und damit ist es ein ganz anderer Umgang. Aber für mich war die Entdeckung der Größe in den 80 Jahren eine sehr, sehr interessante Geschichte gewesen. Und nämlich, wir haben in den 80 Jahren unseren Körper entdeckt als nicht nur einfach nur Pinsel oder so, sondern damit zu agieren, braucht eine gewisse Größe. Und so waren die natürlich viele damaligen Malergruppen wie Mülheimer Freiheit oder Berliner Malergruppe, Italien, alles Transavantgardier, meistens männlich orientiert. Aber die haben dann diese Formate ganz bewusst benutzt. Und ich auch natürlich. Ich habe für mich auch so entdeckt. Und später habe ich mich dann so in den 80 Jahren gemerkt, dass das allein ist das nicht. Weil es hatte so eine extreme Kraft von innen nach außen und hat mich ab bestimmten Zeitpunkten mehr von außen nach innen Bewegung interessiert. Und da wurde dann Format immer kleiner, immer kleiner.
Ja. Seitdem hast du mit sehr vielen unterschiedlichen Medien und Materialien gearbeitet, also Zeichnung, Malerei, Keramik, Glas, Bronze. Startet so eine Arbeit von dir mit einem Material heute?
Du fragst du mich, wie oder?
Ich möchte wissen, hast du erst ein Material, mit dem du arbeiten möchtest und dann entsteht etwas? Oder ist es in deinem Kopf schon fertig und du wählst das dazu passende Material?
Nein, in meinem Kopf ist nichts fertig. Es gibt dann so eine gewisse innere Bewegung und die zeigt sich unterschiedlichen Formen an, aber meistens, ich habe so diese Zeichnung war sehr stark elemental und eine Basis gewesen. Das hilft mir, in diesen künstlerischen Prozess reinzugehen. Und dann gibt es eine weitere Entwicklung oder auch Prozess, in dem ich diese in einer anderen Form transformieren möchte. Gewisse Dinge assoziiere ich sofort dreidimensionell. Und dann arbeite ich mit der Ton oder Bronze oder sowas. Und aber die Zeichnung und die Malerei, das sind so meine Leidenschaft und auch das Leiden, vor allem bei der Malerei, sehr stark mit dieser Suche zu tun und der Never-Ending-Prozess dieser Recherche und sich Suchens und damit auch die entsprechende persönliche Entwicklung. Ich suche immer die entsprechende auch Inhalte. Diese Inhalte bringt dann auch eine Antwort oder dem Medium, was ist das der Weg? Und da kommt unterschiedliche Medium,
ja,
würde ich so sagen.
Welche Rolle spielt das Alter bei deiner Arbeit? Also nicht dein Alter, sondern die Auseinandersetzung damit.
Hast du sehr schön gesagt. Dieses Alter angeht, es nicht darum geht, dass mein persönliches Alter, sondern für mich Gewichte der Zeit. Und in unserer Zeit auch die Geschwindigkeit. Und das ist so eine schwierige Motto, in dem wir wirklich innerlich uns reifen können. Und die Gewichte der Zeit in eigenen Medien, zum Beispiel in der Malerei, gibt es eigene Zeit. Und diese Zeit ist anderes als die Uhrzeit. Und darin kann man sich verlangsamen und verlangsamend reifen. Und das ist mir sehr wichtig. Aber gleichzeitig diese physische Zeit, das konventionelle Zeit, das möchte ich gar nicht so acht nehmen und eigentlich ignoriere ich total. Aber über die Jahre gibt es so gewisse Epochen oder gibt es gewisse Phasen im Leben. Und das kommt natürlich mit diesem physischen Alter auch zu tun. Und ich habe dann verschiedene Epochen erlebt und überlebt. Und dann muss ich schon sagen, Gott sei Dank gibt es diese Erfahrung.
Ja.
Ja.
Viele deiner Positionen haben etwas Mädchenhaftes, zumindest sehr Anmutiges. Welche Rolle spielt dieses Alter, also das Mädchenalter, in deiner Arbeit, in der Kunstgeschichte überhaupt? Was sagst du?
Also Mädchen ist ein Begriff, um ein kleines Kind, wenn sie dann heranwachsen und Richtung die Frauen sich entwickeln, würde ich so sagen. Aber für mich ist das Mädchen eine Zeitdauer und auch eine ewige Zeitdauer. Das Wesen in uns, dass wir selten eine Möglichkeit geben, sich entfalten. Und weil diese ist so eine Zwischenzeit, du bist dann weder Kind noch Frau, aber es ist eigentlich ein dummes Zeug. Eigentlich sind wir ewig Mädchen, weil wir, das ist eine Form der Sensibilität, eine Form der Nicht-Entschieden-Sein. Und dieses Nicht-Wissende, aber Neugierige, Unsichere, Verletzliche, Verletzbare, all diese Qualität, dieses Mädchensein hat, nach meiner Meinung, auch können die Männer haben, Alte und Junge. Und dem möchte ich so viel mehr Chancen geben und vor allem mir selber.
Ja, das ist schön. Hast du schön erklärt.
Ausgangspunkt.
Im Kolbe-Museum zu deiner Ausstellung gerade, die übrigens Witty Witches heißt, also geistreiche Hexen, da wird man begrüßt von einer weiblichen Bronzefigur mit Hasenohren. Usagi nennt man das im Japanischen. Hase, ja, also eben nicht Kaninchen, sondern dezidiert Hase, glaube ich, oder? Kaninchen?
Ja, Kaninchen klingt schon ein bisschen spießig, ne?
Ja.
Hase ist ein bisschen edler, freier. Ja.
Sind recht groß auch Hasen.
Ja. Ja, für mich ist das deren Freiheitsliebe, liebe ich. Und dass sie die Richtungen ändern und diese Unberechenbarkeit, das ist etwas, was mir sehr viel so Kraft gibt. Aber darüber hinaus gibt es eine Mythologien und Mythen mit diesen Tieren angeht. Ich fixiere nicht nur auf Hasen, aber zum Beispiel Hasen ist eine Möglichkeit, in der wir nochmal das Wesen der Natur, Wesen unserer Humanitäten zu denken und reflektieren. Weil ich nicht so ganz d'accord bin, dass man in der westlichen Welt so Natur und Menschen sehr abschneidet und Tiere sind einfach eine minderwertige Wesen und Menschen stehen ganz in der Evolution, darwinistische Evolution, ganz in der Top und oben. Das sehe ich nicht so. Nach meiner Empfindung, wir haben so eine gewisse Dinge angeht auf Augenhöhe. Also vor allem emotionell, wir sind da auf Augenhöhe. Und die Tiere haben sogar noch weitere, viel, viel mehr Fähigkeiten als wir. Die hören besser, die springen besser, die rennen besser und so, was weiß ich. Wenn viele so Attributen, die sehen vielleicht auch besser. Die Menschen brauchen sehr viel Glück. Aber es geht gar nicht um Vergleiche zwischen Tieren und Menschen. Es geht darum, dass wir eins sind. Und das ist ein Aspekt, was mich so interessiert.
Diese Figur im Kolbe-Museum ist sehr groß. Ich glaube, 4 Meter misst sie.
3,40 Meter.
3,40 Meter.
Ja.
Und das Lustige ist, die wirkt einerseits eben sehr mächtig, man könnte ja sagen bedrohlich, weil sie so aufragt, aber es ist eigentlich eher sehr einladend und zart vom Gefühl her, wenn man sie sieht. Sie hat so einen großen Rock, der sich so wie ein Tipi-Zelt öffnet und man kann tatsächlich auch reingehen, wenn es denn so gedacht ist, wenn du dir das wünschst. Soll man das?
Absolut, ja? Absolut. Es ist so wichtig, dass die Menschen da reingehen. Und die Kinder machen das ohne, die fragen gar nicht, da darf ich, sondern die gehen einfach rein. Und so sollte es sein. Und dafür ist auch wie eine Höhle, aber gleichzeitig eine schützende. Das ist wie eine Uterus, wo die Kinder dann ja entstehen. Und aber auch Schutzort. Und das hat dann so eine Vielsichtigkeit. Und das hat auch architektonischen Aspekt, aber auch ja in der westlichen, also Piero della Francescas Bilder sieht, diese Madonna mit dem, du weißt es, diese
Umhang oder wie?
Ja, genau. Die haben dann so eine sehr, sehr umfassende und in sich die ganze Universum in sich tragende. Und diese Form, der sowohl Beginn, aber auch sehr dunkle Ecke bedeuten könnte. Also ständiges ist Ambivalenz. Aber die Lichtlöcher, also die ganze Rock ist das rundherum, haben die Löcher und kommen dann Licht rein. Und das ist auch eine sehr schöne physikalische oder auch spirituelle Erlebnis. Das ist eine Möglichkeit, wo ich dann an unsere Zeit denke. Unsere Zeit ist gerade sehr, sehr schwierig und immer wieder meine Gedanken, was kann ich da machen als Künstler, Künstlerin? Ja. Und in solchen Dingen gibt es auch nicht nur einfach auf der Suche nach der besten künstlerischen Möglichkeiten, sondern auch, ich denke, darüber hinaus. Und diese Mitteilung, die keine PC ist und keine eindeutige Message ist, aber vieldeutig ist und auch aber doch eine Güte strahlen sollte, das war ein großer mein Wunsch.
Weil sie emotional berührt, wahrscheinlich eher als an die Vernunft appelliert, oder?
Zum Beispiel.
Ja. Man findet ja apropos Ambivalenz, wenn man weitergeht, durch diese Ausstellung auf Podesten mehrere auch wieder sehr anmutige Skulpturen. Die wirkten auf mich auf den ersten Blick wie so auf der Seite schlafende, auch wieder kleine Mädchen. Und bei näherer Betrachtung haben die dann so eine gewisse Struktur, wo man denkt, oder nein, sind es Pilze oder sind es Pflanzen? Und schließlich denkt man, vielleicht sind es auch Mädchen, die da, ein bisschen düster, schon sehr lange gelegen haben. Also auch wie Verwesende, die mit der Natur wieder eins werden.
Ja, sehr schön gesagt. Ich finde das eine Beschreibung von dir wunderschön. Also mit dieser Todesnah und gleichzeitig auch Lebensbeginn. Für mich ist das eins. Und in diesem ersten Raum, wo so heller ist mit dieser Usagi, und dann geht man, es ist also insgesamt, wollte ich auch eine Story erzählen, so dass die Besucher von Raum zu Raum etwas entdecken. Und du sprichst gerade jetzt im dritten Raum, wo der liegende Mädchen, etwas dunkleren Raum, und das, die liegen und vielleicht eine ziemliche Weile, und vielleicht auch sehr nahe dem Ende des Lebens, aber doch wieder ein Beginn initiiert. Und das ist ein Lebenszyklus anmutend. Und auch Assoziation mit den Pflanzen mit der Pilz, mit allen so erdenklichen Formen, Sprache, die mit allen Lebewesen zu tun haben könnte. Auch die Blüte könnte ja auch assoziiert werden. Die Rockform ist das wie Blüte.
Stimmt.
Ja, und all das ist auch eine in sich gekehrte, aber gleichzeitig auch eine Anklage. Ja, verinnerlicht, aber auch eine Mitteilung in der Welt.
Und es ist eben auch, oder es wirkt auf mich zumindest, wie beides. Es wirkt geborgen, aber auch beunruhigend oder auch bedrohlich, aber auch zart. Mhm. Welche Seite dieses Zyklus oder des Lebens überhaupt regt dich denn mehr zum Schaffen an? Eher die dunkle oder eher die helle?
Ich glaube, wir brauchen beides. Ohne Dunkeln gibt es keine Helle und umgekehrt auch nicht. Und diese Dichotomie überwinden und auch diese Gegensätzlichkeit zu überwinden, ist genau da die Aufgabe für mich, meine Kunst.
Deine Reise in der Kunst, die dauert jetzt schon 4 Jahrzehnte. Und du bist mal gefragt worden, ob du als weibliche Künstlerin Diskriminierung erfahren hast. Da hast du sehr souverän und ironisch damals darauf geantwortet, ja, aber ich habe es nie groß thematisiert, das ist ja unsexy. Wie würdest du das aus heutiger Perspektive sagen? Der Anlass war, glaube ich, die Journalistin, die dich das fragte, sagte, du warst so lange hier, du hast so viel gemacht und es hat so lange gedauert, bis man dir hier eine Einzelausstellung in einer größeren Institution gegeben hat.
Ja, gut, ich meine, man kann nicht alles mit diesen Aspekten klären. Es ist auch so, wenn man auf diesen Gender-Thema da sich ergibt, dann ist auch manchmal ist es auch ein Zugeständnis von diesem sozialen Problem oder gesellschaftlichen Problem, die es zwar gibt, aber ich bin dann Kämpfende und ich müsste sowas nicht einfach so zu einer Zugeständnis geben. Ja. Obwohl ich sehr, sehr kritisch bin, also absolut, und wer denn sonst diese Sachen dann mehr denn je von innen auskennt, das Leiden und überhaupt der verschiedene Problematik, die ich dann erlebt habe, die unnötig gewesen wäre. Aber es ist für mich, meine Situation ist viel, viel komplexer. Ich bin ja auch, ich komme aus der anderen Kulturen und diese transkulturelle Ebene. Wie geht man damit um? Jemand kommt von ganz anderen Kulturen. Ich denke, ich bin Teil der durchaus Deutschland und europäische Kulturlandschaft. Aber die Leute sehen immer noch mich als eine japanische Künstlerin. Und ich sage, dieses Adjektiv ist nicht nötig. Natürlich, ich stehe dazu, dass ich woanders hergekommen bin, eine Herkunft und einen Ursprung woanders habe. Aber ich lebe mit euch schon so viele Jahre. Bei mir sind nicht nur so diese Genderfrage, auch noch solche Fragen kommen. Ist so komplex. Und muss man sagen, wenn ich dann nur das negative Erlebnis erzähle, dann, ich denke, kommen wir nur sehr schwer weiter. Einzige, aber da muss dann so dieser Bewusstsein ist wichtig. Und auch wichtig ist vor allem, was kann man dagegen tun? Wie authentisch lebe ich, ohne meine wirklichen Wesen ein Authentizität zu verlieren, diesen Aspekt rangehen und Situation verbessern? Wie solidarisch kann ich sein? Können wir sein miteinander? Aber auch ohne die anderen zu verletzen. Es gibt ja auch Männer, die sensibler sind. Und es ist so, zwar schon, Gott sei Dank, ist eine Zeit, wir leben, in dem dass junge Frauen so viele Chancen haben, die ich erträumt gehabt hätte. Ja, das ist wunderbar. Aber ich finde auch schön, dass wir in der jungen Generation auch das wissen, wie dieser Weg auch erkämpft wurde. Ja, natürlich. Aber diese Defizitäre möchte ich nicht sein, ja.
Ja, du hast es vorhin schon erzählt oder wir haben es schon angesprochen, über 20 Jahre lang warst du Professorin. Vermisst du irgendetwas daran?
Positives?
Ja.
Ja, eine Menge. Ich habe diese Situation in Kauf genommen, wissend, dass ein Zeitproblem ist, weil es war in der Zeit, als ich künstlerisch unbedingt weiterentwickeln wollte. Und das ist so ungefähr ja, also einfache Metapher, eine Mutter mit 20 Kindern. Und das ist schon, und ich wollte nicht eine halbe Sache machen. Das heißt, ich 3 Jahre hier, 3 Jahre dort und dann zwischendurch, ja, also ich habe nie karrieristisch gedacht. Insofern, es war meine Art, Verbundenheit und gesellschaftliche Bindung einzugeben, ein Commitment. Was kann ich dann nicht nur für mich, sondern auch für die anderen tun? Und ich weiß es nicht, was ich wirklich beigetragen hätte, aber ich habe auch sehr viel gelernt, muss ich schon sagen, dass nicht nur die wunderbare Energie von den Studenten, Austausch, schwierig war, institutionelle Geschichte, das habe ich ehrlich gesprochen gehasst. Aber sonst war dann diese Energie von den neugierigen, jungen, frischen Augen. Und das war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Und auch die Konflikte, die immer wieder kamen, das habe ich dann in Kauf genommen. Das war die Zeiteinteilung. Wie mache ich das? Natürlich, Hochschule war sehr demanding.
Klar, zeitaufreibend, ja.
Ja, und auch meine Arbeit auch. Und dieses Seiltanz war schon nicht immer einfach, bis ich gesagt habe, es ist Teil meiner Arbeit. Das heißt, der Professur ist nicht unbedingt eine doppelte oder zweite Job, sondern es ist die Arbeit, die Commitment, die ich dann künstlerisch auch ernst nehme.
Ja. Wir stellen Leiko allen Interviewpartnern und Partnerinnen in diesem Podcast am Schluss der Folge immer 2 Fragen, immer dieselben. Deshalb würde ich sie jetzt auch dir stellen. Welches ist dein Lieblingsmuseum?
Oh, das ist schwierig. Ich möchte sagen, ich möchte mein Lieblingsmuseum selber bauen.
Ja, erzähl, wie wäre das?
Tja, das ist einer, ich möchte das die Leute dafür unterstützen. Und dann werde ich dann mehr verraten, wie das aussehen könnte. Okay. Ja, das passiert dann in sehr vielen Dialogen, im Prozess.
Ja, aber erzähl noch mehr. Wie, um dich zu unterstützen, müsste man ja wissen, was man unterstützt.
Viele Museen, der Architekten ist vordergründig. Mich würde mich sehr interessieren, interessante Architektur, die wirklich für die Kunst da ist. Mhm. Das habe ich leider noch nicht gesehen. Deshalb möchte ich selber machen.
Okay. So, letzte Frage, Leiko. Wenn du dir ein Kunstwerk aussuchen dürftest, egal welches würdest du wählen?
Oh, da gibt es nur eins oder mehrere.
Die Frage hat auch noch keiner gestellt. Nein, du kriegst nur eins, aber dafür hat jedes, was du haben möchtest.
Da bist du aber großzügig.
Finde ich auch.
Ja. Der Modersohn-Becker.
Okay.
Das Bild, was sie in Paris gemalt hat. Sie als Schwangere.
Ah, okay.
Und dann gibt es auch entsprechend ein Bild, das so ein Mädchen in der Hand hält, was. Das ist auch sehr schön. Also ich nehme lieber 2.
Okay, du kriegst 2 von mir.
Ja.
Leiko, ich danke dir sehr für dieses schöne Gespräch und lege all unseren Hörern noch einmal deine Ausstellung ans Herz. Witty Witches heißt sie und ist noch bis zum 1. Mai zu sehen im Georg-Kolbe-Museum hier in Berlin. Danke dir, Leiko.
Vielen Dank.
Das war Folge 62 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Wir freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In 2 Wochen neu auf griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.